finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Sven hier und ich habe euch ein neues Thema mitgebracht, was ich sehr spannend fand und was da auch auf LinkedIn zu einer großen Reichweite und Diskussion geführt hat. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die SAP ein neues Produkt gelauncht hat. Das nennt sich jetzt SAP Business Data Cloud. Und ich würde gerne heute hier in diesem Podcast da ein bisschen näher drauf eingehen, weil wir auch SAP-Partner waren vor einigen Jahren und wir die ganze Produktwelt ziemlich genau kennen. Und ich halte sogar diese Strategie, die SAP dort hält, für kritisch. Und ich würde euch gerne in diesem Video und in dem Podcast hier mal aufzeigen, warum das so ist und was das eigentlich für den Mittelstand bedeutet. Bevor wir aber starten, schauen wir uns doch mal an, wie SAP sich dem Thema BI, Data Warehousing, genähert hat. Vor ein paar Jahren gab es das Unternehmen Business Object, das war ein französisches Unternehmen, vielleicht kennt der ein oder andere dieses Unternehmen, und die hatten damals Crystal Reports, also ein klassisches Berichtswerkzeug, rausgebracht, und SAP hat dieses Unternehmen gebaut und hat auf Basis dessen die Business Objects Enterprise Applikation ins Leben gerufen, mit dieser Umgebung haben wir auch sehr, sehr viel gearbeitet, auch noch, wo wir damals bei Bestandskunden unsere Projekte durchgeführt haben. Und darum hat sich ein entsprechender Kosmos gebildet. Das heißt, wir hatten da einmal die Umgebung, um Berichte abzuspeichern, zu verwalten, zu veröffentlichen. Und drumherum gab es halt einen Kosmos an Berichtswerkzeugen. Da hatten wir klassisch den Web Intelligence, wir haben SAP Lumira gehabt. Dazwischen, also unter dieser Schicht dieser Berichtswerkzeuge, gab es halt den SAP Designer, und wenn man dann auch noch Data Warehouse Systeme aufgebaut hat manuell, dann hat man ein sogenanntes ETL Werkzeug verwendet, also hat man dort SAP Data Service verwendet. So, das ist so ein bisschen mal ganz grob, wo das Ganze gestartet ist. Und mit der Datenbankwelt gab es entweder Oracle oder Microsoft Datenbank, und erst später kam ja die SAP HANA dazu. Und da wurde es halt auch wiederum komplizierter. Und genau da steige ich jetzt auch mal so ein bisschen ein, dass wir uns das nochmal anschauen. Was gab es damals? Wo sollte das Ganze hingehen? Natürlich gab es auch nochmal das SAP Business Warehouse, das auch immer noch sehr, sehr viele Kunden im Einsatz haben. Meiner Meinung nach ist das langsam in die Jahre gekommen, weil das Business Warehouse hat einen großen Nachteil. Wir setzen ja dort immer nur auf kaufmännische Prozesse auf, was ja fein ist, was auch gut funktioniert. Jedoch habe ich ja zukünftig auch andere Fragestellungen, zum Beispiel Produktionsdaten, wo ich beispielsweise IoT-Daten mit reinnehmen muss oder vielleicht ein Energiemanagement abbilden möchte. Oder ich habe Fremdsysteme, die jetzt nicht aus der SAP-Welt kommen. Also ich habe ein CRM-System von Salesforce. Da bin ich der Meinung, reicht ein klassisches Business Warehouse definitiv nicht mehr aus. Und die Idee war dann von der SAP zu sagen, wenn wir schon aus diesen zwei Bereichen kommen, einmal aus Non-SAP, also Business Objects, plus die ganzen Tools, Web Intelligence, was wir da alles hatten, oder wir kommen aus der SAP-Welt mit seinem SAP BW, dann gab es die neue Idee, das Ganze natürlich über das SAP Cloud Data Warehouse abzubilden. Vor ein paar Jahren gab es dann auch noch mal die SAP Datasphere. Und für den IoT-Bereich, falls sich da jemand noch dran erinnert, gab es nochmal die SAP Leonardo Suite. Also damit konnte ich halt IoT-Daten verwenden. Und allein damals war es schon extrem schwierig, sich in all diese Produkte einzuarbeiten. Ob als Beratungshaus, ich musste ja wirklich meine Mitarbeiter dementsprechend auch schulen, um die natürlich auch auf ihre Kunden oder in den Projekten dann das Ganze auch umzusetzen. Und diese Produkte waren ja leider auch immer sehr schwerfällig, fand ich. Also klar, wenn man startet, ist das Produkt nicht perfekt, aber es hat auch immer eine lange Zeit gedauert, bis dieser halt auch nahezu perfekt waren. Ne? Und dann geht es ja auch nochmal weiter. Die SAP Analytics Cloud, die jetzt quasi das Business Objects auch abgelöst hat, war am Anfang kein gutes Produkt. Jetzt, also persönlich, finde ich die sehr, sehr stark im Gegenzug zu Microsoft Power BI, Click und Tableau, finde ich die aus persönlichen Gründen eine ganz, ganz tolle Umgebung, um halt Dashboards oder Berichte abzubilden, insbesondere, weil wir dort auch nochmal die Planungskomponente haben. So, und jetzt würde ich euch gerne mal erklären, was jetzt passiert ist.
Wertgeschätzt, ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Ich muss dich leider stören. Wir haben eine Unterbrechung und die haben wir aus gutem Grund. Wir würden dir gerne was schenken. Und zwar 33 Impulse für einfache Datenstrategien im Mittelstand. Das neue Buch von mir. Findest du in den Shownotes auf der Webseite. Und der große Vorteil ist, du zahlst nur die Versandgebühren in Höhe von 6,95 Euro anstatt jetzt 28 Euro bei Amazon und Co. Klingt doch fair. Also schau es dir doch mal an und jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Ja, also SAP hat vor ein paar Wochen mitgegeben, dass es die SAP Business Data Cloud gibt. Und da hat mich eins verwundert, dass das jetzt wieder kein eigenständiges Produkt ist. Also klar sind natürlich die Komponenten von SAP, die ich eben auch genannt habe, sind damit mit verzahnt, beziehungsweise einige davon. Aber es ist halt auch eine neue Komponente dazu gekommen, und zwar das ist die Komponente Databricks. Und das ist eine Plattform, die 2013 gegründet worden ist von den Entwicklern von Apache Spark und ist halt eine cloudbasierte Lösung für Big Data, Maschinen, also KI, Machine Learning und natürlich auch für die Datenanalyse, klassisch auch für das BI, und nutzt halt eine klassische Lakehouse-Architektur, was erstmal fein ist. Nur die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, und die sollte sich jedes Unternehmen stellen, warum schafft es nicht ein deutscher Softwareanbieter, so eine Lösung selber abzubilden? Ich habe, wie gesagt, diese Frage auch bei LinkedIn reingestellt und ja, die Antworten sind halt gemischt. Klar, die Beratungshäuser, die SAP-Dienstleistungen anbieten, für die ist das auch okay. Also, weil, ne, da werde ich ja wieder meine Mitarbeiter ausbilden. Es ist halt wieder ein neues Produkt. Aber mir ging es wirklich darum, wieso schafft es nicht eine SAP, ein eigenständiges Produkt zu entwickeln? Also, warum hat man nicht SAP Cloud Data Warehouse weiterentwickelt oder das SAP Data Sphere? Es sind ja Produkte entstanden, die ja wiederum bei den Kunden bereits im Einsatz sind. Und die Welt wird ja nicht einfacher. Und wenn man bedenkt, dass ein Databricks, ne, das basiert ja auf einer Open Source Basis, auch nochmal Möglichkeiten hat, das Ganze in der Microsoft-Welt laufen zu lassen, in der Amazon-Welt laufen zu lassen. Und wer vielleicht sich ein bisschen mit diesen Cloud-Technologien auseinandersetzt, weiß ja ganz genau, dass einzelne Komponenten unterschiedlich bepreist werden. Und ich finde, einmal aus Kosten- und Preissicht ist das dann einfach intransparent. Also ein Werkzeug ist doch immer dafür da, um einen bestimmten Nutzen zu bringen. Also nochmal, versteht mich nicht falsch, ich möchte heute Databricks nicht irgendwie schlecht reden, das ist ein gutes Tool und ich möchte auch die SAP hier nicht komplett auf den Grill legen, aber ich muss trotzdem die Frage stellen, warum wir es nicht schaffen, eine einheitliche Plattform zu bekommen. Es macht doch das Ganze kompliziert. Ja, in der Konzernwelt geht das meiner Meinung nach sicherlich auf. Warum? Weil ich dort entsprechende Fachkräfte habe, die sich damit beschäftigen können, die entsprechend ausgebildet werden und da auch unterschiedliche Rollen sind. Aber guckt man halt in den Mittelstand rein, speziell in diesen Mittelstand rein, der vielleicht keine großartige IT-Abteilung hat, das meine ich, dass diese IT-Abteilung vielleicht aus ein paar Leuten besteht, die dann halt alles machen, von Netzwerk, Security mit den klassischen Betreuung von Systemen wie Finanzen oder einer Warenwirtschaft, und sollen jetzt zukünftig ein klassisches BI, ein BI-Kosmos aufbauen mit so einem Konstrukt. Ich glaube, und das bin ich festen Überzeugung, dass das Ganze nicht funktionieren wird. Und das ist mir nochmal wichtig, mal mitzugeben, dass ihr da genau drauf schaut, wenn ihr in einer solchen Situation seid und sagt, okay, jetzt als Unternehmen sind wir vielleicht an dieser Schwelle, wo wir doch eine Business Intelligence Plattform brauchen, und SAP ist ein renommierter Name, die haben ja auch gute Produkte, aber ist das mit der SAP Business Data Cloud ein entsprechendes Verfahren, Also ich glaube, dass man da als Mittelständler da, glaube ich, aufs falsche Pferd sitzt. Ich würde das jetzt auch gerne hier begründen, warum ich glaube, dass das nicht für jeden geeignet ist. Ihr müsst euch im Klaren sein, wenn ihr diesen Weg einfach geht, dass ihr definitiv Know-how im Unternehmen braucht. Ihr werdet Minimum 2 Leute beschäftigen müssen, die entsprechend ausgebildet sind. Also die müssen sich halt mit diesem Software-System gut auskennen. Die müssen sich aber auch mit Architekturen, Datenmodellierung und Datenstrecken auskennen, wie man das Ganze auch aufbaut. So, und jetzt kann man ja mal hochrechnen, 2 Leute, ne, gehen wir davon aus, ein gutes Durchschnittsgehalt für so einen Datenexperten oder Data Engineer, da seid ihr schon bei 70.000 dabei. Und wenn ihr das mal 2 rechnet, habt ihr 140. Und da sind noch nicht die Nebenkosten mit drin. Ne? Das sind einfach das ganz normale Bruttogehalt. Der Unternehmer oder das Unternehmen zahlt ja doch ein bisschen mehr. Ne? So, und der nächste Schritt ist, ihr müsst das Ganze ja einführen, implementieren. Da werdet ihr definitiv am Anfang einen Partner brauchen. Das werdet ihr nicht alleine in dem Konstrukt hinbekommen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Und der dritte Punkt, den ich momentan sehe, die Konstellation SAP Business Data Cloud zusammen mit Databricks ist ja relativ neu. Also Databricks gibt es ja schon was länger auf dem Markt. Wie gesagt, was hatte ich gesagt? 2013. Darum geht es mir nicht, aber die Integration in diesem neuen Kosmos. Ich kenne das aus der Praxis, wenn SAP was Neues rausgebracht hat. Das wird am Anfang nicht ganz reibungslos funktionieren. Da werden bestimmte Dinge nicht funktionieren und ihr müsst ein wenig leidensfähig sein. Das ist einfach so. Solange man sich darauf einstellt und das weiß und nicht den Empfängern, also den Fachbereichen oder der Geschäftsleitung definitiv hier was verspricht, sondern ihr müsst da sehr transparent sein und sagen, das ist ein komplett neues Produkt. Es wird bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen rumpeln, dann ist das auch okay. Nur das solltet ihr, wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, definitiv im Hinterkopf behalten. Das kann entweder sogar später dazu führen, dass das Projekt scheitert oder dass natürlich eure Investitionskosten, Projektkosten nach oben gehen. Das ist halt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich würde auch nochmal im letzten Teil nochmal eingehen, was unsere Erfahrungen waren. Und was vielleicht keiner weiß, unser Produkt ist ja auch eine BI-Plattform. Jetzt wird man sagen, jetzt macht er hier Schleichwerbung und möchte sein Produkt pitchen. Das mache ich jetzt gar nicht. Ihr könnt euch das zwar gerne anschauen, aber was ja keiner weiß, dass wir damals unser Produkt, die Bimano Cloud, auch auf eine SAP Cloud-Plattform gebracht haben. Damals auch in der HANA-Technologie. Und nach 2 Jahren haben wir das Ganze einstampfen müssen. Wegen der Technologie, ja, zum Teil auch, aber zum anderen war es halt auch so, dass die Zusammenarbeit mit SAP Vertrieb, also wir waren ja dann klassisch SAP Partner, Implementierungspartner, durften da auch unser eigenes Produkt halt mit aufnehmen, aber wir hatten halt indirekt eine Konkurrenz zu unserem SAP Vertrieb, was ich damals null verstanden habe. Das heißt, wir hatten damals die ersten Kunden auch gewonnen in dem Bereich oder durften uns da auch vorstellen. Und dadurch, dass SAP natürlich auch ein Provisionsmodell hat für seine eigenen Vertriebler, kam man sich damit in die Quere. Das bedeutet, es ging gar nicht darum, dem eigentlichen Kunden den Nutzen zur Verfügung zu stellen, sondern der Vertrieb hatte damals eher den Augenmerk darauf, sein eigenes Produkt zu verkaufen, um seine Provision zu bekommen. Und das war einer der Gründe, warum wir damals gesagt haben, wenn das so eine Konstellation ist, jedes Mal, wenn wir irgendjemand kennengelernt haben und sind in die Gespräche gekommen und dann wird ganz klassisch der Weg aufgemacht, wir müssen mit dem SAP-Vertrieb sprechen, also der Kunde, und dann hat man automatisch als SAP-Partner eine Konkurrenzsituation, war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, das ist für uns nicht zukunftsträchtig, viel zu gefährlich, und deswegen sind wir zum Beispiel auch aus dieser SAP-Partnerschaft rausgegangen. Also ist uns 2-mal passiert, heißt nicht, dass alle so sind, aber das war für uns einer der Hauptgründe, was wir nicht abschätzen konnten. Und das zweite war einfach die Entwicklung auf dieser SAP-Welt oder auf dem Kosmos. Das heißt, wir konnten nicht einfach was entwickeln und das an den Markt bringen, sondern das musste ja dort auch nochmal abgenommen werden vom SAP-Partner-Programm. Und das war eigentlich der Hauptgrund, wo wir gesagt haben, das ist für uns nichts. Also es ist nicht unsere Arbeitsweise. Wir haben uns da wirklich zum Teil blockiert, bis Freigaben gekommen sind. Vieles wurde dann immer wieder in Frage gestellt. Man musste alles erklären, warum man bestimmte Wege eingeschlagen hat, bestimmte Technologien ausgewählt hat. Und das war für uns ein Grund, wo wir gesagt haben, wenn wir das so weitermachen, werden wir unser Produkt ja nie fertig kriegen. Also nur, dass ihr mal wisst, dass wir da selber gebranntes Kind sind. Aber ich muss dazu sagen, es gibt auch noch die andere Seite. Wir waren natürlich auch damals klassische BI-Berater und haben in den Unternehmen entsprechende Data Warehouse-Systeme mit SAP-Technologien aufgebaut. Zur damaligen Zeit, fand ich, waren das wirklich sehr, sehr gute Produkte. Und man hat, das war wie gesagt in der On-Premise-Welt, dann kam zu dem Zeitpunkt schon die SAP Analytics Cloud raus. Die hat natürlich am Anfang noch ein bisschen gekrankt, weil bestimmte Sachen einfach noch nicht funktioniert haben. Und wie gesagt, ich will das jetzt nicht alles jetzt hier schlecht reden. Wie gesagt, ich finde SAP, bin Fan erster Stunde, weil ich habe allein damals meine Ausbildung in dem Bereich SAP kennengelernt. Deswegen, ich finde die Firma toll und was die erreicht haben, mega. Aber ich frage mich trotzdem, was das Konstrukt soll. Warum brauche ich einen amerikanischen Softwareanbieter, um halt eine ganzheitliche Data-Plattform einzuführen? Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, die Meinung auch auf LinkedIn waren ziemlich geteilt. Die einigen sehen das auch als absolute Katastrophe. Ich glaube, von der Bewertung her muss man dann einfach mal schauen, für wen ist das Produkt geeignet. Wenn ich, also das Fazit ist ja, wenn ich natürlich die Expertise im Hause habe und auch das Kapital, weil das wird euch echt was kosten, dann finde ich es auch okay, wenn das die Strategie ist, also klassisch zu sagen, wir machen Make. Aber ich behaupte, das Thema für den klassischen Mittelstand, der nicht über die Ressourcen und das Know-how verfügt, ist an der SAP Business Data Cloud und in Kombination von Databricks, glaube ich, nicht der richtige Schritt. Außer ich finde vielleicht ein Beratungshaus, was wirklich sehr spezialisiert ist und das Ganze umsetzt. Aber dann ist ja trotzdem die Frage, wer betreut das System? Wer setzt das ganze System dann live? Wer erweitert das? Dann bin ich halt immer in einer gewissen Abhängigkeit zum Dienstleister. Ist auch eine strategische Entscheidung. Das müsst ihr auch für euch beurteilen. Also wie gesagt, wir werden da, glaube ich, auch in naher Zukunft vielleicht auch mal die ein oder zwei Blogbeiträge mal nochmal dazu machen. Die verlinken wir dann halt mit in diesem Video, dass ihr einfach nochmal ein bisschen mehr Futter habt. Mir ging es heute eher, das Ganze ein bisschen oberflächlich zu behandeln, gar nicht jetzt in die Tiefe der Tools einzusteigen, sondern ich wollte nur mal mitgeben, wie war die Roadmap von SAP? Eigentlich damals auf einem guten Weg. Dann kam natürlich von On-Premise der Switch zur Cloud mit SAP Analytics Cloud. Dann kamen die neuen Produkte SAP Cloud Data Warehouse, SAP Datasphere. Da weiß ich auch aus dem Netzwerk heraus, da gibt es starke Schwächen. Und wahrscheinlich hat man dann gesehen, man kriegt dieses Konstrukt nicht eins zu eins abgebildet. Und hat sich da für diesen Weg für Databricks entschieden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ist halt auch mal ein kritischer Sichtweise von dem Ganzen. Und wir sind halt nicht die SAP-Nerds in dem Kontext. Aber ich finde es wichtig, dass man das mal beleuchtet. Und das Ziel war ja mit diesem Video, dass ihr euch nochmal das Ganze kritisch hinterfragt. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Macht es gut.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.